Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! In dieser Folge möchte ich gerne mehr auf das Thema Hochsensibilität eingehen, beziehungsweise auch diese Reizsensibilität und was dann auch der Unterschied zwischen ADHS und Autismus ist. Weil für diejenigen, die mich schon kennen, ihr wisst ja, dass ich das alles sehr kritisch betrachte und dass ich auch sehr oft betone, dass ich persönlich sage, dass Hochsensibilität oft ein klassistisches und auch ableistisches Label ist. Und wie gesagt, dass einfach Geld das Zünglein an der Waage ist, dass man sagen kann, oh, ich bin nicht ADHS, neurodivergent oder autistisch, sondern ich bin ja nur hochsensibel. Ich habe die Gabe und ich nehme jetzt erstmal eine Auszeit von ein paar Monaten oder ein Jahr. Vielleicht mache ich eine kleine Reise, aber so ganz naturverbunden, und ich habe gar keinen Druck. Und das können sich aber viele Leute einfach dann nicht leisten, und deswegen habe ich diese Meinung auch dazu. Und was ich da auch besonders wichtig finde, ist, dass ich das auch immer wieder sehe bei Eltern in diesen ganzen Communities, auch bei HSP und so, die dann sagen, mein Kind ist ja nur hochsensibel. Also, dass sie auch da die Angst haben, beziehungsweise die Augen davor verschließen, weil sie, ich kann das auch total verstehen und nachvollziehen, weil sie Angst haben vor den Stigmata und vor den ganzen Stereotypen und der negativen Auffassung von ADHS und Autismus. Jedoch kann Hochsensibilität nun mal nicht alle Herausforderungen erklären, die man hat. Das ist super, wenn man damit anfängt und merkt so, oh, ich habe solche sensorischen Sensibilitäten, ich reagiere da viel sensibler als meine Mitmenschen auf äußere Reize, was zum Beispiel auch Lärm angeht oder vielleicht auch visuelle Eindrücke. Es wird ja da auch ganz oft beschrieben, dass zum Beispiel der Besuch in einem Kaufhaus beziehungsweise ne, wie zum Beispiel Alexa im Alexanderplatz oder so, dass solche Sachen extrem aufreibend sind und anstrengend und dass auch so Menschenmassen und so weiter für Hochsensible in gewisser Weise Gift sind oder wie gesagt einfach viel Energie ziehen. Das ist aber bei ADHS und Autismus auch so, und deswegen ist es wichtig, alle vier Neurodivergenzen, also ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung zu verstehen und auch die Überschneidung zu verstehen und genau zu wissen, okay, in welche Richtung geht's, welche Neurodivergenz hat welche Bedürfnisse und welche Neurodivergenz ist bei mir selber da, weil erst dann kann ich die richtigen Strategien fahren, ich kann mein Leben bedürfnisgerecht anpassen, und wie gesagt, wenn ich nur bei einer Neurodivergenz stehen bleibe, die gesellschaftlich gesehen einfach noch positiver gesehen wird als zum Beispiel ADHS und Autismus, dann schadet man sich da halt auch nur selber und im schlimmsten Fall auch besonders dann den eigenen Kindern. Aber fangen wir doch gerne erstmal mit den Basics an. Ich hatte das schon mal in den vorherigen Folgen kurz erläutert, wie Hochsensibilität geschaffen wurde, aber da will ich jetzt nochmal reingehen. Und zwar, die amerikanische Psychologin Dr. Elaine Aron hat ungefähr so Ende 90er Jahre Hochsensibilität geprägt, weil sie dachte von sich selber, ja, ich bin introvertiert, aber ich bin noch in so vielen anderen Sachen sehr sensibel und irgendwie fasst es das nicht ganz. Also hat sie Umfragen an ihrer Universität veranlasst und hat halt da Menschen gefragt und da so einen Fragekatalog aufgesetzt zu Hochsensibilität. Und Hochsensibilität hat sie dann definiert mit DOS, also mit Depth, der Tiefe der Verarbeitung von sensorischen Reizen, O, Overexcitability, also dass man leicht von Reizen überreizt wird. Dann E steht für Empathy, also der Empathie, dass hochsensible Menschen einen ja noch intuitiveren und empathischeren Zugang zu anderen Menschen haben. Und S steht halt für die sensorischen Sensibilitäten, die man generell hat. Und die Dr. Elaine Aron hat halt gesagt, das ist keine Krankheit, das ist keine Störung, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal und hat das dann halt auch damit gebackt, dass sie meinte, es gibt auch Untersuchungen bei Tieren, die zeigen, dass so ungefähr 15-20% einer Gruppe oder wie gesagt halt bei Menschen in der Bevölkerung, das sind die Individuen, die hochsensibel sind, die einfach feinere Antennen haben und ein sensitiveres Nervensystem. Ganz am Anfang hat sie aber schon versucht, das zu differenzieren von ADHS und Autismus und hat gesagt so, ja, es ist auf jeden Fall auch kein ADHS, es könnte natürlich halt auch erst damit verwechselt werden und das finde ich halt auch schon ein bisschen problematisch, weil ich sage ja, Hochsensibilität oder diese sensorische Verarbeitungssensitivität, wie es ja auch fachlich korrekt heißt, ist einfach ein Kernmerkmal bei ADHS und Autismus. Und es ist zwar, wie gesagt, noch nicht raus, ob Hochsensibilität, so wie es jetzt beschrieben ist, eine getrennte Neurodivergenz ist. Bis das raus ist, behandle ich die auch so. Und deswegen sind natürlich auch Menschen, die sich als in Anführungsstrichen nur hochsensibel identifizieren und sehen und auch fühlen, natürlich halt auch bei mir in meiner Community und bei meiner Aufklärungsarbeit willkommen. Aber ich sage, für dein eigenes Wohl, guck da gern nochmal ein bisschen weiter, weil es kann dir halt einfach nur viele Vorteile bringen in deinem Selbstverständnis, in deiner Selbstakzeptanz und auch, wie du, wie gesagt, dein Leben zukünftig gestaltest. Und um hier aber auch nochmal den Stereotyp bzw. diesen Mythos aus der Welt zu schaffen, denn ich habe das jetzt auch schon in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder gesehen, dass Leute sagen, nee, Hochsensibilität gibt's nicht, das ist nur Autismus. Nein, da bin ich auch konkret dagegen. Beziehungsweise es gibt ja auch diesen Mythos, dass Menschen sagen, ja, Dr. Elaine Aron, die hat ja Hochsensibilität nur von Autismus abgeleitet beziehungsweise von ihren autistischen Großneffen. Das ist nicht so ganz richtig, denn sie hat zwar dann gesagt so, oh ja, ich habe dann mitbekommen, ne, mein Großneffe, der war sehr sensibel auf äußere Reize und hatte auch Probleme bei Veränderungen und so weiter und der wurde dann später mit Autismus diagnostiziert, aber es gibt natürlich trotzdem Unterschiede und da sage ich ja auch, erstmal um Hochsensibilität von ADHS und Autismus abzugrenzen, macht dann erstmal die entsprechenden Tests, also es gibt ja auch schon entsprechende Screening-Tests, wie zum Beispiel bei adxs.org, da kann man sehr, sehr guten und umfangreichen ADHS-Test machen oder die Tests für Autismus auf der Website embrace-autism.com. Da gibt es sehr viele, sehr gute Screening-Tests, wie zum Beispiel den RADS-A, das ist der Rhythmo-Asperger-Test und da gibt es auch noch andere Tests, wie zum Beispiel den Autismus-Quotienten, der AQ oder der CAT-Q, der ist besonders wichtig, um Masking, was wir ja in der letzten Folge hatten, nochmal speziell zu testen bzw. zu gucken, inwieweit maskierst du denn? Was viele ja auch nicht wissen, ist, dass die Dr. Elaine Aron ja aufgrund der Kritik der letzten Jahre und Jahrzehnte und dem Wunsch, dass sie tatsächlich mal Hochsensibilität akkurat von ADHS und Autismus abgrenzen soll, ihre, naja, oder beziehungsweise manche Seiten auf ihrer Website gelöscht hat. Das Gute ist, das Internet vergisst ja nie und es gibt so Seiten, wo man vorherige Versionen von Webseiten wieder aufrufen kann. Also man kann die vorherigen Versionen dann wieder sichtbar machen und da habe ich damals auch schon gesehen, dass sie in dieser Differenzierung von ADHS und Autismus auf die Stereotypen von ADHS und Autismus eingegangen ist, wie zum Beispiel, nein, Hochsensibilität und Autismus ist ja nicht dasselbe, denn autistische Menschen haben ja die Probleme in der Empathie und wie gesagt, es ist ja auch nicht ADHS, denn der Unterschied ist ja, Menschen mit ADHS, die können sich ja überhaupt nicht konzentrieren und die sind ja immer ablenkbar. Und bei Hochsensibilität ist ja nur, wenn ein äußerer Reiz ablenkt. Und erstens mal, das ist viel zu kurz gegriffen. Zweitens mal, wie gesagt, basiert nur auf den Stereotypen und sehr, sehr veralteten Informationen. Und was ich einfach ja auch da kritisch finde, ist, dass sie auf ihrer Website immer noch stehen hat, sie wird sich damit selber nicht weiter befassen, beziehungsweise wer da irgendwelche Verdachte oder einen Verdacht hat bezüglich Autismus, muss ich da selber an gewisses spezialisiertes Fachpersonal wenden, weil das ist nicht ihr Fokus. Schade. Wir wissen jetzt also, Hochsensibilität hat etwas mit der Reizverarbeitung zu tun. Und Dr. Elaine Aron, die beschreibt das ja auch immer, dass hochsensible Personen Informationen, also äußere Reize, intensiver und sorgfältiger verarbeiten. Dahingehend, bei ADHS und Autismus, heißt es, wir haben eine Reizfilterstörung. Und da finde ich auch schon den Unterschied, beziehungsweise die Wichtigkeit darin, wie man etwas benennt. Denn in der, auch zum Beispiel Psychotherapie oder kognitiven Verhaltenstherapie, lernt man ja, was Reframing ist. Also, dass man bestimmte Sachen, bestimmte Herausforderungen einen anderen Rahmen gibt, um das alles ein bisschen positiver zu sehen. Und daraus entwickelt sich dann halt auch ein besseres Selbstverständnis, ein größeres Selbstvertrauen und in letzter Instanz natürlich eine gestärkte Resilienz und eine bessere mentale Gesundheit. Und da sehe ich nämlich auch diese Problematik, dass darauf so rumgeritten wird, auf den Unterschieden, weil für mich ist es komplett egal, ob es mir gesagt wird, ich habe eine Reizfilterstörung oder ich habe ein sensibles Nervensystem, was Reize sorgfältiger und intensiver verarbeitet. Weil letztendlich bleibt nur übrig, dass mich äußere Reize extrem stressen, dass es mein Nervensystem stresst und dass ich dadurch ganz oft überreize. Wenn man aber dieser Bezeichnung Reizfilterstörung mehr glaubt oder das für sich annimmt, dann nimmt man ja für sich auch diese Störung an. Und da ist so der Vorteil vom Konzept der Hochsensibilität und wie das da alles geframed ist. Wenn hochsensiblen Personen suggeriert wird, mit dir ist alles in Ordnung, es ist einfach nur ein Persönlichkeitsmerkmal, was ich auch wieder, also von der Präzision her, nicht so ganz passend finde, sondern du hast einfach auch biologisch und neurobiologisch ein sensibleres Nervensystem. Das kann man auch messen. Dann kann man da schon viel wohlwollender und positiver mit sich umgehen, als zu sagen so, ja, ich habe eine Störung. Ja, ich kann Reize nicht filtern. Weil so kann man auch viel besser auf sich achten, zu sagen, okay, ich habe ein sensibles Nervensystem. Was kann ich denn jetzt damit machen? Ich bin beispielsweise sehr geräuschempfindlich. Das heißt, ich habe einmal immer in meiner Tasche meine Loop Earplugs. Das sind ja solche Ohrstöpsel, die wurden eigentlich ursprünglich für Konzerte entwickelt, aber erfreuen sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit auch bei Menschen mit angeborener Neurodivergenz, weil ich trage meine auch gerne im Alltag, wenn ich nicht gerade meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufhabe. Und da habe ich halt auch jeweils zwei. Ich habe welche für den Sommer, die so einen Bügel haben. Das sind eigentlich solche Sport-Noise-Canceling-Kopfhörer, damit die mir halt auch nicht rausfallen. Und dann habe ich noch diese Over-Ear und ohne die gehe ich tatsächlich auch gar nicht mehr aus dem Haus. Das ist für mich einfach zu anstrengend und ich habe jetzt in den letzten Jahren gemerkt, mir geht es einfach viel besser, wenn ich, wie gesagt, im Alltag beim Einkaufen immer meine Kopfhörer aufhabe, dann zusätzlich noch meine Sonnenbrille, weil ich halt auch sehr visuell empfindlich bzw. Lichtsensitiv bin und so habe ich dann auch einfach viel mehr Energie. Ich möchte nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen, dass ADHS von Hochsensibilität ja unter anderem davon differenziert wird, dass gesagt wird, hochsensible Menschen können sich ja gut konzentrieren, wenn keine äußeren ablenkenden Reize da sind. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel bei ADHS ja auch den Hyperfokus. Und ich glaube auch ganz oft, dass was als Hochsensibilität beschrieben wird, könnte vielleicht sogar tatsächlich ein Mix von ADHS und Autismus sein. Also, dass es dieses ADHS ist, wo ja auch tatsächlich die Diagnosezahlen in den letzten Jahren durch die Decke gehen. Also nicht nur bei alleinig ADHS-Diagnose oder Autismus, sondern auch bei beiden. Und ich glaube auch, dass mehr Menschen ADHS-neurodivergent sind, als wir zurzeit annehmen. In den letzten 20, 25 Jahren haben das ja auch sehr, sehr viele Menschen immer und immer wieder aufgenommen und haben da auch aus eigener Betroffenheit oder aus der Arbeit mit ihren, in Anführungsstrichen, hochsensiblen Klienten und Klientinnen Bücher geschrieben. Und was ich da sehr, sehr oft gelesen habe, ist, ja, viele hochsensible Menschen sind auch ambivertiert. Was ist das? Also es gibt ja Intraversion. Das bedeutet, dass Menschen eher Kraft schöpfen, wenn sie alleine sind. Und es gibt Extraversion. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal und das bedeutet einfach nur, dass man Kraft schöpft, wenn man sich mit Menschen umgibt. Das heißt, wenn man nach der Arbeit noch ein Feierabendgetränk zu sich nimmt und da halt in Gesellschaft ist. Ja, das gibt den Menschen dann Energie. Und ambivertiert ist mal so, mal so. Und wie ich ja auch schon in den vorherigen Folgen gesagt habe, für mich ist es auch zeitweise eine große Herausforderung, den ADHS- und Autismusanteil auszubalancieren. Und wenn ich das nicht wüsste, dass ich diese beiden Neurodivergenzen habe, würde ich auch sagen, ich bin ambivertiert. Es gibt Phasen, da bin ich liebend gern alleine. Ich kann mich mit allen möglichen beschäftigen. Mir wird nie langweilig. Also ich brauche einfach nur einen Internetzugang, meine Bücher und dann bin ich fein. Ja, da könnte ich wirklich mehrere Wochen oder Monate alleine verbringen und es ist gar kein Problem. Und wiederum habe ich dann Phasen, in denen ich super gern Action habe und am liebsten entweder täglich oder wöchentlich jede Woche auf irgendeine Veranstaltung gehe und da mit Menschen in Kontakt bin. Was ja auch ganz oft im Konzept der Hochsensibilität benannt wird, ist ja die Abneigung gegen Smalltalk. Und das ist ja auch witzigerweise eine Überschneidung und Gemeinsamkeit zu ADHS, Autismus und Hochbegabung. Denn bei ADHS ist es so, dass uns Smalltalk oder ja einfach oberflächliche Gespräche über Wetter oder irgendwas anderes Banales komplett langweilt. Und auch da werden wir dann abgelenkt, beziehungsweise dann sagt unser Gehirn halt einfach, okay, das ist zu langweilig, ciao. Dann bei Autismus ist es auch so, dass wir diesen Smalltalk nicht verstehen. Also da ist ja wieder diese Diskrepanz zwischen neuronormativer und autistischer Kommunikation. Wir haben da kein Gefühl, warum Menschen erstmal Smalltalk halten möchten, sondern wir möchten uns gleich auf tiefer Ebene mit interessanten Themen beschäftigen, aber ganz oft verunsichert das Menschen und ja, die finden das ein bisschen dann zu viel und zu gruselig. Ne? Also ich hatte da schon auch sehr, sehr oft diese Erfahrung in meinem Leben gemacht. Und bei Hochbegabung ist es ja auch so. Also hochbegabte Menschen möchten sich auch eher mit tieferen Themen beschäftigen, wie man denkt, warum man denkt, was sind deine Werte, was ist deine Moral, was treibt dich an und nicht, wie blöd das ist, dass das Deutschlandticket vielleicht jetzt gerade wieder erhöht wurde oder ja, es ist Herbst, es wird kalt, das ist ja richtig blöd. Ne? Also das sind Dinge, da könnten wir schreiend davonlaufen. Und wie gesagt, das wird immer und immer öfter dann auch bei Hochsensibilität benannt und da sage ich auch, ja, bei ADS und Autismus oder auch bei Hochbegabung wird es aber noch im Detail erklärt, warum das so ist. Denn bei Hochsensibilität heißt es ja, ja, hochsensible Menschen, die möchten die Tiefe. Natürlich, also ganz ehrlich, abgesehen davon, wer möchte das nicht? Ja, also das sehe ich auch als Problem überhaupt so in der neurotypischen, neuronormativen Gesellschaft. Wir möchten eigentlich alle Authentizität, wir möchten eigentlich alle mehr Ehrlichkeit und ganz oft ist es aber so, dass trotzdem Menschen Angst haben davor, obwohl sie es gerne wünschen. Nur ist es eben so, dass man als neurodivergenter Mensch, wenn man das dann doch probiert und anfängt, da Menschen nicht so gut mit klarkommen. Da geht es dann auch wieder darum, beispielsweise, ich kenne das aus Richtung Autismus und aus unserer Kommunikationsstruktur. Ich habe ja schon mal erklärt, wir brauchen erstmal sehr, sehr viel Daten und sehr viel Information, um Dinge zu verstehen, weil wir Bottom-up-Thinker, also Denker und Denkerinnen sind. Und da kann es zum Beispiel dann halt sein, dass Menschen das wirklich zu viel und zu anstrengend ist, wenn ich erstmal sehr viele Fragen stelle, weil dann fühlen die sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgefragt und da haben wir dann wieder die Problematik mit der sozialen Hierarchie, weil ihr kennt vielleicht auch diesen Spruch, wer fragt, der führt und wenn man sehr viele Fragen stellt und die Person sich aber nicht in der sozialen Hierarchie auf diesem Platz sieht, dann bekommt die da so ein negatives Gefühl und ja, dann scheitert das in der sozialen Reziprozität beziehungsweise auch in der sozialen und empathischen Verbindung. Nun aber mal zurück und zum Kern des Titels zwischen Reiz und Rebellion und da möchte ich euch gerne etwas zur Thematik von Meltdown und Shutdown nochmal mitgeben, denn ich habe mir früher immer so gedacht, so in meinem jungen Erwachsenenalter, vor allem so in meinen 20ern, Mensch, ich hatte schon sehr, sehr lange keinen Weinanfall oder Heulkrampf mehr und dann war ich immer total stolz auf mich und dachte mir so, geil, ich werde immer erwachsener und habe das gefeiert. Und ich wusste ja aber nicht, dass diese Heulkrämpfe, dass das autistische Meltdowns waren durch Überreizung. Und die kommen einfach durch ja zu viel sensorischen Input. Das war bei mir beispielsweise halt auch, wenn ich zu viel unterwegs war. Deswegen ist ein Job, also ich war ja lange Zeit auch in der Hotellerie tätig. Ich habe in Potsdam gewohnt und in Berlin gearbeitet. Das war sensorisch eigentlich der absolute Horror und das hat mich auch richtig, richtig krank gemacht. Ich hatte tagtäglich ungefähr 2,5 Stunden insgesamt Fahrzeit mit den Öffentlichen. Da habe ich zwar auch schon öfters dann Musik gehört, aber nicht kontinuierlich und das hat mich dann angestrengt. Und dann natürlich in der Hotellerie, wo ja der Lautstärkepegel oder Lärmpegel generell höher ist. Ja, also wenn man in einem riesigen Raum oder Restaurant da halt irgendwie 200, 300 Gäste hat, ihr könnt euch vorstellen, dass das es einfach ohrenbetäubend laut sein kann. Und das hat einfach mein sensorisches System, beziehungsweise hat mein Nervensystem sehr oft überfordert und überreizt. Und ich hatte zu wenig Pausen, dass mein Nervensystem sich da wieder runterregulieren konnte. Und wie kann sich denn diese Überreizung denn dann äußern? Also entweder durch Meltdown, durch etwas Externalisierendes, das heißt, dass man anfängt rumzuschreien, vielleicht auch Dinge rumzuwerfen, generell halt vielleicht auch ausfällig und beleidigend wird, je nachdem, wenn halt auch irgendwie andere Personen mit involviert sind. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich dann in solchen Fällen eher weine und hyperventiliere. Jetzt auch in den letzten Jahren ist es so, dass ich das entmaskiere. Ich weiß, wenn ein Meltdown kommt und warum der kommt. Da haben wir auch das Thema emotionale Sensibilität, beziehungsweise es ist ein Unterschied bei mir, das habe ich festgestellt und ich kann damit jetzt auch immer besser umgehen. Bin ich jetzt einfach nur traurig? Kommt jetzt irgendwie was hoch, was mich traurig oder wütend macht? Oder ist es so eine riesengroße Welle, ist es so ein riesiger Tsunami, dass ich dadurch so krass überreizt bin, dass ich einen Meltdown habe und dass ich dann unkontrolliert weine und hyperventiliere? Das ist wirklich dann in der Intensität, habe ich das gemerkt, dass das ein absoluter Unterschied ist. Aber nicht jede Person mit der angeborenen Neurodivergenz von ADHS und Autismus erfährt einen Meltdown, sondern es gibt auch den Shutdown. Und das ist halt auch ein Phänomen, was man verstehen muss, um das zu erkennen. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass Menschen, die sich als hochsensibel identifizieren und unerkannt entweder ADHS, neurodivergent und oder autistisch sind, also ADHS, dass die diesen Shutdown gar nicht so richtig greifen bzw. verstehen können und das gar nicht zuordnen können. Ein Shutdown ist, dass man einfach in dieser Stressreaktion Freeze ist. Das heißt, man prokrastiniert dann. Das heißt, es kann sein, dass sich das so äußert, man liegt dann oder sitzt einfach nur da, man kann gar nichts mehr machen. In manchen Fällen ist es so, dass da so ein situativer Mutismus auch auftritt, dass man da nicht sprechen kann oder einfach merkt, es ist unglaublich anstrengend, jetzt Worte zu formulieren und Gedanken zu formulieren, weil man dann auch so einen extremen Gehirnnebel hat. Und so können sich, wie gesagt, diese Überreizung oder auch, wie es in der autistischen Community heißt, der Overload an Informationen, an Reizen, an Sensorik äußern. Und hier möchte ich auch nochmal zum Schluss mitgeben, kenne das selber. Ich habe sehr oft diese Kritik oder diese Begriffe bekommen. Ja, du bist eine Mimose oder Prinzessin auf der Erbse oder halt Drama Queen. Ja, also wenn ich diese Überreizung hatte, entweder sensorisch oder auch emotional, dass ich dann weinen musste und dass das andere nicht verstanden haben. Aber jetzt kann ich viel besser damit umgehen. Ich habe mich da viel besser auch mit selber angenommen und ich habe besonders in meinem Umfeld einfach auch Menschen, die das verstehen und wo ich mich dann auch nicht mehr schämen muss. Und das sind eben genau die Dinge, die ich dir auch mitgeben möchte, weil das einfach unglaublich stärkt und du mit einer größeren Selbstakzeptanz und Selbstannahme einfach ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen kannst. Und das ist auch das perfekte Motto für die nächste Folge, denn da geht es um Missverständnisse als neurodivergenter Mensch, beziehungsweise, dass wir ja sehr, sehr oft fehlinterpretiert werden und da werde ich dir einige Phänomene, Verhaltensweisen und einfach so Erfahrungen mitgeben, die man mit angeborener Neurodivergenz so ab der Kindheit macht, damit du einfach erkennen kannst, du bist nicht falsch, du bist auch nicht gestört und wie immer, du bist einfach nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Also bis dann. Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kathi.